Das ist eigentlich so wie Schmirgelpapier oder wie letztendlich gehst
Styropor.
Styropor und dann zack,
Gehst immer wieder über dieselbe Stelle und
Stelle,
irgendwann hast du ein Loch drin.
hast du ein Loch da drin.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, Arthrose. Weißt du, wie oft ich dieses Wort in meinem Leben habe hören müssen? Schon ganz früh, als ich die erste Blutung bekommen habe, wurde mir mitgeteilt, dass in diesem Gelenk irgendwann eine Arthrose entstehen wird. Als ich noch ganz jung war, wusste ich noch gar nicht, was ich mit diesem Begriff anfangen sollte, muss ich dir ehrlich gesagt sagen, und habe mir ganz dramatische Dinge darunter vorgestellt, wie Versteifung und alle seltsamen Dinge, muss man sagen. Aber fangen wir noch mal ganz von vorne an. Wir haben eine Blutung, ein Trauma im Gelenk und wir haben einen Patienten, der zu uns kommt und vielleicht ein Druckgefühl im Gelenk spürt. Der typische Patient, der reinkommt, hat ein Druckgefühl, wir stellen halt einen Ultraschall da drauf und sehen, da ist Flüssigkeit drin. Kann man da schon behaupten, das Knie wird irgendwann mal eine Arthrose bekommen?
Hoffentlich und Gott sei Dank nicht, wenn wir rechtzeitig handeln. Und du hast so zwei Sachen jetzt angesprochen. Du hast dir vorgestellt, da ist irgendwann mal eine Versteifung in dem Gelenk. Und dann hast du jetzt eben die Flüssigkeit im Gelenk angesprochen. Und das eine ist der Anfang und das andere vielleicht irgendwann mal das Ende. Und dazu muss es ja Gott sei Dank nicht immer kommen. Und der Weg dorthin ist wirklich sehr lang, sowohl zeitlich, aber auch therapeutisch. Und Gott sei Dank passiert das ja ganz selten, dass wir diesen Schritt dann auch sofort gehen müssen, sondern da sind viele, viele Jahre dazwischen und auch viele Jahre der Möglichkeit der Behandlung. Also insofern, ja, diese eine Einblutung kann tatsächlich, wenn es jetzt Patienten mit Gerinnungsstörungen sind, dazu führen, dass vielleicht später mal eine Arthrose entsteht. Gleiches kann aber auch bei einer Verletzung sein. Nehmen wir mal das Kniegelenk, jemand beim Sportplatz, Fußball, verletzt sich, vor der Kreuzbandruptur blutet es ja auch in das Gelenk ein. Dann wird es noch operiert und es kommt vielleicht zu Begleitverletzungen. Wer bekommt ein neues Kreuzband, das Knie bewegt sich anders. Auch das sind Risikofaktoren, später so eine Arthrose zu entwickeln.
Nehmen wir doch jetzt mal einen Patienten mit einer Gerinnungsstörung, einer Hämophilie. Wir differenzieren jetzt nicht mild, moderat oder schwer, sondern wir haben eine Verletzung im Kniegelenk und in dem Kniegelenk ist Blut und das müssen wir erst einmal behandeln. Da kommen wir als Hämostasiologen ins Spiel, dass wir zunächst einmal ausreichend und genügend Faktorkonzentrate geben müssen, um dafür zu sorgen, dass dieses Blut, ich sag mal, gut resorbiert wird und dass das Blut auch dann in irgendeiner Weise gut abtransportiert wird, dass wir dann diese Flüssigkeit nicht mehr nachweisen können. Aber das reicht ja erstmal nicht aus, nur Faktor zu geben.
Genau, wir haben nämlich noch das Problem des Abtransports und auf dem Abtransport hängt es meistens irgendwo und Teile des Blutes werden eben in der Gelenkschleimhaut abgelagert und führen dann wiederum zu Prozessen, die dazu führen, dass eine Entzündung in dem Gelenk entsteht, dass vielleicht noch mehr Gelenkschleimhaut entsteht. Dazu brauche ich neue Gefäße, die dann wieder verletzlich sind und es kommt wieder zu einer erneuten Blutung. Und dann bin ich in diesem Kreislauf drin. Dieses Blut kann den Knorpel zerstören. Knorpel, die oberste Schicht in dem Gelenk, die dafür zuständig ist, dass keine Reibung entsteht. Aber auch die Entzündung kann diesen Knorpel kaputt machen. Und wenn das immer wieder auftritt, dann hast du tatsächlich dann dieses Problem der fortgeschrittenen Arthrose.
Das bedeutet, wir haben eine Blutung, wir müssen Faktoren spritzen, also ausreichend Gerinnungsmedikamente geben und, wie ich das jetzt gerade verstanden habe, eine antientzündliche Therapie begleitend geben. Das kann in verschiedensten Arten von Medikamenten erfolgen, je nach Lebensalter oder Begleiterkrankung, die da sicherlich eine Rolle spielen. Und wenn wir jetzt aber an einem Punkt ankommen, das Ganze behandeln wir ungefähr 10 bis 14 Tage in einer höheren Dosierung mit den Faktoren plus der antientzündlichen Therapie. Dann sehen wir die Patienten oft nach 14 Tagen ungefähr wieder und schauen nach, ob sich was getan hat.
Wir verwenden den Ultraschall, um zu sehen, ob die Flüssigkeit noch drin ist oder sich die Gelenkschleimhaut eben im Sinne von einer Entzündung vergrößert hat.
Wir sehen eine gute Reduktion der Flüssigkeit, sehen sie aber noch nicht vollständig. Wie lange kann man denn solche antientzündlichen Medikamente geben? Angenommen, wir haben eine Skala von 0 bis 10, sage ich jetzt einfach mal, und die Hälfte davon ist ungefähr weg. Der Patient fühlt sich aber schon sehr gut und teilt uns auch mit, dass er eigentlich gar keine Schmerzen mehr hat und sich auch gut bewegen kann. Ich benutze extra das Wort eigentlich. Und da kommen wir jetzt ins Spiel.
Genau, weil wir davon ausgehen, dass diese Prozesse ja unterschwellig weiterlaufen. Auch wenn man jetzt makroskopisch mit dem Ultraschall nichts mehr sieht, im Tiefen passiert da immer noch etwas. Und aus diesem Grund ist es absolut sinnvoll, die Patienten zum einen weiter zu kontrollieren, aber auch weiter zu therapieren. Sei es jetzt du mit deinen Faktorkonzentraten oder ich mit meiner antientzündlichen Medikation. Wichtig ist, gerade diese antientzündlichen Medikamente haben durchaus noch die eine oder andere Nebenwirkung, sodass es ganz wichtig ist, die Einnahme dann auch immer mit den Behandlern entsprechend abzusprechen. Und wenn jemand zum Beispiel Magenbeschwerden hat, vielleicht einen Schutz dazu zu geben oder vielleicht auf ein anderes Medikament wechseln, welches den Magen umgeht und eben diese Probleme am Magen nicht macht.
Nun habe ich ja auch gelernt, dass zu viel antientzündliche Medikamente nicht gut sind, um einen Heilungsprozess voranzuschreiten. Das heißt, man muss den Zeitpunkt gut auswählen, letzten Endes auch die antientzündliche Therapie irgendwann mal zu stoppen. Da könnte man ja gegebenenfalls ein Begleittape, zum Beispiel ein Lymphtape, auch mit gut einsetzen, was dafür Sorge tragen kann, auch dass dieser Abtransport der Flüssigkeit auch.
Genau, das ist eine Möglichkeit der Behandlung. Mit Lymphtapes haben wir sehr gute Erfahrungen, vor allem nach Operationen. Das ist manchmal ganz erstaunlich, wie durch die Anlage eines Kinesiotapes, eines Lymphtapes, oftmals diese bunten, farbigen Kleber auf der Haut, die Beine super dünn werden, genau dort, wo dieses Tape geklebt hat. Und die anderen Teile des Beines noch dick bleiben, Anführungszeichen. Also da steckt die Lymphe noch drin. Und diese Kleber schaffen es eben, dass diese Flüssigkeit aus dem Gewebe, aus dem Gelenk wieder zurück in den Kreislauf gelangt.
Da haben wir jetzt erst einmal ein Lymphtape, aber da gibt es ja mit Sicherheit auch noch andere Maßnahmen, die wir mit Sicherheit auch begleitend weitermachen müssen.
Sei es jetzt die Behandlung von der Einblutung, aber es geht jetzt auch vor allem um die Behandlung des Gewebes außenrum. Und die Einblutung oder auch eine anfängliche Arthrose, weil das ja dein anfängliches Thema war, führt immer zu einer Reaktion der Muskulatur. Die Muskulatur wird versuchen, oder der Körper wird versuchen, das Gelenk zu schonen. Das heißt, Muskeln werden aktiviert oder deaktiviert, je nachdem, was für das Gelenk in dem Moment am besten ist. Kann man sich eigentlich so ganz gut merken, der Körper versucht eine Position zu finden, in der maximal viel Platz in dem Gelenk ist. Und das ist die sogenannte Schonhaltung. Jeder, der sich mal ein Gelenk angestoßen hat, weiß, wie er das Gelenk dann direkt danach hält, meistens im leicht gebeugten Zustand und dementsprechend wird dann auch die Muskulatur aktiviert oder deaktiviert. Nur wenn das auf Dauer passiert, dann wird der eine Muskel schwach und der andere Muskel einfach zu stark. Und dann kann zum Beispiel die Physiotherapie dahingehend arbeiten, dass diese Aktivierung wieder ausbalanciert wird.
Muss man sich ja so vorstellen, die hintere Oberschenkelmuskulatur verkürzt, also ist richtig hart oder kann hart werden und der Oberschenkelmuskel im vorderen Bereich, der Vastus Medius, Kniestrecker, der reagiert sofort und zieht sich zurück.
Der zieht sich zurück, genau. Und das haben wir nicht nur auf Ebene der Muskulatur, wir haben das auch auf Ebene der Gelenkkapsel und der Bänder. Auch die nehmen auf einmal eine andere Position, Haltung ein, bewegen sich weniger und es kommt dort auch eben zu Verkürzungen, die man frühzeitig entgegenwirken muss, entweder selbstständig, aber am besten am Anfang unter Anleitung mit einem Physiotherapeuten.
Ja, weil sonst haben wir eine, schrumpft die ganze Kapsel und man ist dann nicht mehr in der Lage, das Knie im weiteren Verlauf wirklich strecken zu können. Das ist ja oft das Streckdefizit, ist ja oft ein, ist unsere Blickdiagnose, wenn wir die Patienten tatsächlich laufen sehen, die vermeintlich sagen, sie haben nichts mehr. Und sie kommen nicht in die volle Streckung.
Nee, sie laufen mit einem gebeugten Kniegelenk und das muss dann kompensiert werden. Nach unten durch Sprunggelenk, aber oben vor allem durch die Hüfte und das Becken.
Ja. Wie ist das denn, wenn wir können ja sie auch nochmal provozieren, dass indem sie die Treppe rauf und runter gehen. Das heißt, ein bestimmter Bewegungsablauf wird nicht gut gehen. Nee. Und in dem Fall kann man zumindest ihnen dann auch zeigen, schau mal, deine Bewegung ist noch nicht vollständig schmerzfrei und das muss auch behandelt werden. Nämlich genau deswegen, damit wir einer möglichen Arthrose entgegenwirken können. Das ist genau unser Ziel.
Ja, also wie du sagst, das Ziel ist, dass wir die Arthrose vermeiden und auch eine Bewegungseinschränkung führt dazu, dass es zu einem punktuellen Abrieb von Knorpel kommt. Knorpel wiederum, die Schutzschicht, die dafür sorgt, dass wir keine Reibung haben und das verstärkt dann eben die Arthrose. Wenn du dein Knie, bleib mal beim Knie, vollumfänglich bewegst, hast du den Druck immer auf anderen Anteilen. Mhm. Wenn du nur einen kleinen Bewegungsradius hast, dann hast du den Druck immer auf einen kleinen Anteil und das geht dann nach und nach kaputt.
Das ist eigentlich so wie Schmirgelpapier oder wie letztendlich gehst
Styropor.
Styropor mhm. und dann zack.
Gehst immer wieder über dieselbe Stelle und irgendwann hast du dein Loch drin.
Hast du ein Loch da drin. Ja, da muss man dem entgegenwirken. Das heißt, der Patient braucht nicht nur eine manuelle Therapie für das Gelenk, sondern er braucht danach, weil er sich ja schon an ein falsches Gangbild gewöhnt hat, braucht er dann eine sogenannte Gangschule, damit das Knie wieder in die richtige Position kommt, damit es eben nicht zu diesem Abreibeprozess kommt. Genau. Sehe ich das richtig?
Absolut. Ja.
Okay. Was machen wir denn mit Patienten, die irgendwann mal eine Verletzung im Gelenk hatten und die zu uns kommen und sagen, ihr Knie tut weh. Und dann sehen wir schon im Ultraschall nicht nur Flüssigkeiten, sondern wir sehen schon Veränderungen in der also Gelenkkapsel, auch in der Synovia letzten Endes und sehen, na Mensch, auch das kann, weil wenn wir da nichts tun, wird es ein Fortschreiten der Arthrose, ja, ich sag mal nicht zu 100%, aber zu nahezu 100% stattfinden. Was machen wir mit solchen Patienten?
Ja, mich interessiert vor allem, wie stark ausgeprägt ist denn die Arthrose. Eine Arthrose hat ja ein Anfangsstadium und ein Endstadium. Mhm. Und am Anfangsstadium hast du nur kleinere Veränderungen.
Genau.
Und das können kleinere Knorpelabnutzungen sein. Der Knorpel kann seiner Höhe reduziert sein, aber ist eben noch nicht bis runter auf den Knochen weg. Und im Endstadium hast du zusätzlich noch Knochenanbauten. Diese Knochenanbauten können zum Beispiel auch dieses Bewegungsausmaß richtig biomechanisch blockieren. Mhm. Da kannst du dann noch so viel drücken, es geht einfach nicht weiter, weil der Knochen das einfach nicht zulässt. Das heißt, mein Ziel wäre jetzt herauszubekommen, wie stark ist diese Arthrose? Und ich bin ja ein Freund von einem klassischen Röntgenbild und das wäre das, was ich dann tatsächlich machen würde, um zu sehen, wie stark ist da dieser Verlust. Da kannst du nicht erkennen, wie die einzelnen Knorpelschichten betroffen sind. Das kannst du im MRT ganz gut. Da gibt es so vier Stadien. Ein Stadium ist so die Erweichung von dem Knorpel. Dann kommt es zum kleineren oberflächlichen Abrieb bis hin zu Stadium 4, wo wirklich der Knochen dann freiliegt. Und wenn du dann das hast, dann kannst du dem Patienten auch ungefähr prognostizieren, welche Möglichkeiten helfen und welche vielleicht auch nicht mehr helfen. Was ich eben gesagt hatte mit dem biomechanischen Hindernis, dem kann man dann eben nicht mehr versprechen, dass das Knie vielleicht vollumfänglich zu beugen geht.
Das bedeutet, wenn ich ein Stadium 1 habe, kann ich durchaus Stadium 2 und 3 oder auch 4 hinausschieben, indem ich mich gut behandeln lasse und auch einen guten muskulären Apparat aufbaue. Das heißt, auch das kann ich durchaus sehr weit nach hinten schieben.
Genau, und das Ziel ist ja vor allem die Schmerzreduktion. Der ist ja nicht umsonst zu dir gekommen, sondern der ist ja wahrscheinlich nur wegen des Schmerzes zu dir gekommen. Wenn wir jetzt bei unseren Blutgerinnungsstörungen bleiben und wir sehen eine chronische Entzündung, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, eine Radiosynoviothese zu machen, um eben auch diese chronische Entzündung aus dem Gelenk herauszubekommen. Wir wissen, dass die Bewegung der Gelenke dadurch nicht unbedingt besser wird. Aber was wir wissen ist, dass viele Patienten, wenn eine Entzündung da ist, davon profitieren, dahingehend, dass sie keine Schmerzen mehr haben oder weniger Schmerzen mehr haben. Also das würde ich auf jeden Fall versuchen. Das können wir nicht bei den primären Arthrosen machen, also bei denen, wo keine entzündliche Komponente vorliegt. Da haben wir die Möglichkeit nicht. Da müssen wir auf andere Mittel zurückgreifen.
Du hast gerade gesagt, wir können die Bewegung vielleicht nicht verändern, aber ist es nicht so, dass wenn die Schmerzen reduziert werden, wir durchaus auch die Bewegung möglicherweise doch etwas verbessern könnten, rein subjektiv?
Rein subjektiv, da gebe ich dir recht. Also dieses Hemmnis, das der Patient vorher hatte, das genau. fällt vielleicht weg.
Ne? Genau, das ist also einfach nur, weil oft die Patienten ja zu uns kommen und sagen, na, jetzt ist da eine Arthrose drin, was soll ich denn da noch machen? Mhm. Da kann man ja eh nichts mehr verbessern. Mhm. Das Knie ist sowieso hin, warum sollte ich da noch irgendetwas tun? Und da finde ich das doch jetzt sehr klar beschrieben, dass es verschiedene Stadien gibt und dass wir durchaus das letzte Stadium durchaus auch nochmal vermeiden können und durchaus auch eine gute Schmerzreduktion ja, bewirken können.
Genau. Ja, und dann muss man sich den Patienten natürlich anschauen. Und es gibt Patienten, die haben gerade Beine, es gibt Patienten, die haben O-Beine und Patienten, die haben X-Beine. Und die mit den O- und X-Beinen haben oftmals das Problem, dass die Arthrose nur auf einer Seite des Gelenkes ist. Mhm. Das ist zum einen ein Problem, aber es kann natürlich auch ein therapeutischer Ansatz sein, indem man dann eben diese Hauptbelastung aus dieser Arthrose heraus in den gesunden Anteil bringt. Und da gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel bestimmte Bandagen oder Orthesen, die eben das Knie dazu führen, dass nur diese eine Stelle belastet wird. Oder man arbeitet über Einlagen, die durch die Stellung der Einlage auch die Belastung mehr in den gesunden Anteil bringen kann.
Das heißt, mit einer Außenranderhöhung oder Innenrandpositionierung, die man dann durchaus mit unterstützen kann, von dem Innengrad des Knies oder dem Außengrad des
genau,
Knies.
Genau, das einfach mal versuchen. Ich sage dem Patienten gerne, wir versuchen es und er entscheidet, ob das gut funktioniert oder nicht, weil es ist eine reine Schmerztherapie.
Das bedeutet aber, dass wir dann doch eine Entlastung beim Knie durchführen können. Also wenn ich da mit einer Einlage was mache, dann kann ich doch durchaus doch dann auch was an der Kniestellung etwas verändern, oder?
Genau, du kannst es positiv beeinflussen. Also die Stellung an sich, das Knie an sich wird so bleiben, nur die Belastung während des Gehens ist eine andere.
Ja, okay, das ist durchaus logisch, ja, okay. Was mache ich denn aber, wenn jetzt das Endstadium doch erreicht habe und ich jetzt alle Maßnahmen ergriffen habe, wie die da wären, die antientzündliche Therapie, die hochdosierte Faktorgabe und auch die Radiosynovirtese, um diese Gelenkschleimhaut zu behandeln. Und dann stelle ich aber fest, dass die Schmerzen überhaupt mit nichts mehr zu beeinflussen sind. Nicht mehr mit einer Physiotherapie, mit einer Einlagenversorgung, Orthese nicht mehr. Was mache ich dann?
Du hast eine Sache vergessen. Ja. Wir haben noch die Möglichkeit, Spritzen in das Gelenk zu geben.
Ach, stimmt. Du hast recht.
Auch das oftmals nur ein temporärer Effekt. Aber wenn du jetzt einen Patient, Patientin hast und die können kaum zur Tür reinlaufen, kannst du denen zumindest kurzfristig eine Erleichterung bringen. Und vor allem, wenn entzündliche Komponente ist, ist es durchaus legitim, da auch mal Cortison in das Gelenk reinzuspritzen. Davon profitieren Patienten oftmals relativ schnell. Es hat halt nicht so einen lang andauernden Effekt.
Na, vielleicht kann man auch damit tatsächlich Sorge tragen, dass dann, wenn der akute Schmerz weg ist, dass dann die Belastung auf das Gelenk eine andere ist und man dann einen anderen Laufmodus bekommen könnte
und du deine physiotherapeutischen Übungen zum Beispiel machen kannst.
Zum Beispiel, ja. Okay.
Und was dann auch immer noch ganz gern gegeben wird, ist Hyaluronsäure oder seit neuestem die sogenannte Eigenbluttherapie, das plättchenreiche Plasma. Da muss man sagen, die Aussagen sind, ich sag mal so 50-50. Hilft es nicht, ist es entzündungshemmend, ist es nicht entzündungshemmend. So richtig klar ist die Studienlage nicht. Ich persönlich sehe viele Patienten, die mit der Hyaluronsäure vor allem profitieren. Die unterstützt das, was noch im Knorpelgewebe da ist und reduziert die Reibung, zumindest das, was man sich darunter vorstellt. Tatsache ist, dass viele Patienten das gerne nehmen und auch nach 2-3 Jahren wiederkommen, um nochmal so eine Spritze zu nehmen, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie dadurch viel Zeit gewonnen haben. Was Neues ist dieses plättchenreiche Plasma. Da weiß ich persönlich noch nicht so recht, was ich davon halten soll, wenn man das in die Gelenke gibt, gerade bei Patienten mit Gerinnungsstörungen. Was man reingibt, sind ja die Blutplättchen. Und dem wird ja unheimlich viel nachgesagt, dass sie unheimlich viel produzieren. Wachstumsfaktoren und alles Mögliche. Unter anderem produzieren sie aber auch Stoffe, die zum Beispiel die Gefäßneubildung induzieren oder Stoffe, die Wachstum fördern. Und das ist ja genau das, was wir bei den Gerinnungspatienten an der Schleimhaut vermeiden wollen. Und deswegen kann ich dir momentan noch nicht endgültig sagen, ob ich das eine gute Idee finde oder nicht.
Aber es gibt doch noch ein anderer Forschungsansatz, dass Plättchen oder Faktor 8 an Plättchen sich binden kann. Das wissen wir auch noch nicht, ob das wirklich so richtig ist. Und vielleicht hat ja jeder Patient seine eigenen Plättchen-Eigenschaften, die er noch mitbringt. Das heißt, irgendwelche anderen immunologischen Effekte, die wir noch gar nicht erforschen können. Mhm. Und deswegen auch deine Aussage 50-50. Bei den einen wirkt es, bei den anderen wirkt es nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht, was bei jedem Einzelnen in diesem plättchenreichen Plasma tatsächlich drin ist, außer den Plättchen.
Da ist einfach viel zu viel drin und wir haben tatsächlich keine Ahnung.
Genau, und das muss man einfach mal sagen. Ja. So, und jetzt habe ich eine Arthrose und kann jetzt gar nicht mehr laufen.
Ja, irgendwann ist mal der Zeitpunkt gekommen, über eine Operation zu reden. Und ich denke, so aus ärztlicher Sicht sollte man das früh ansprechen, aber die Patienten nicht dazu drängen. Nur das muss im Vorfeld besprochen werden. Tatsächlich der Zeitpunkt für eine Operation, den bestimmt der Patient. Es gibt wirklich ganz, ganz selten Gründe, wo man sagt, das muss jetzt operiert werden. Man hat immer noch Zeit, darüber nachzudenken. Und es ist oftmals tatsächlich so, so hart es klingt, aber der Patient muss erstmal ein paar Monate Schmerzen gehabt haben, um wirklich die Entscheidung treffen zu können und vor allem auch im Nachhinein zu sagen, ja, ich habe von so einer Operation profitiert.
Das sehe ich genauso wie du auch, aber wo man sagt, muss, wenn wir eine Achsfehlstellung haben, das heißt, wenn die Achse im Gelenk sich möglicherweise verändert und der gesamte Bewegungsapparat eine Fehlstellung bekommen könnte, da glaube ich, das meinst du mit, genau. Da muss operiert werden.
Ja, und du hast ja tatsächlich im Vorfeld noch die Möglichkeit, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wenn du die Arthrose nur an einer Stelle im Kniegelenk hast, nehmen wir mal an der Innenseite und du hast dein O-Bein, dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, mit einer Operation außerhalb des Kniegelenkes diese Beinachse zu verändern. Das, was du mit der Einlage erreichen wolltest, kannst du da sicher erreichen. Und dann drehst du im Prinzip dieses O-Bein in ein leichtes X-Bein. Und dann können die Patienten tatsächlich noch viele, viele Jahre auf dieser gesunden Seite langlaufen und haben eine Entlastung auf der Innenseite. Und da kannst du tatsächlich einen Kniegelenksersatz weit nach hinten hinausschieben.
Schau mal, das ist also nochmal die Vorstufe von dem Ganzen. Okay, aber das Endstadium wäre dann tatsächlich ein Kniegelenksersatz, womit man durchaus, nicht nur durchaus, sondern sehr gut leben kann.
Ja.
Und was wir vermeiden wollen, ist die Arthrose.
Was wir vermeiden wollen, ist die Arthrose. Das heißt, wir müssen eigentlich tatsächlich früh anfangen, damit es erst gar nicht dazu kommt.
Und so ist das auch.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC. Hematology Research Center. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.